Ja, wir dürfen auch in dieser Morgenstunde uns wieder etwas mit unserem Herrn beschäftigen. Wir haben im Liede uns auch daran erinnert, wie unergründlich unser Herr ist. Und das erfahren wir auch, wenn wir so in die Evangelien hineinschauen. Und gerade das Evangelium nach Johannes zeigt doch etwas von der großen Unwissenheit, die es damals bei den Juden gegeben hat. Obwohl der Herr wirklich in vielfacher Weise seine Größe, Herrlichkeit und Einzigartigkeit geoffenbart hat, gab es doch wirklich eine sehr, sehr große Unkenntnis. Das finden wir besonders auch im 7. Kapitel. In diesem Kapitel haben wir besonders zwei Abschnitte. Wir wollen uns heute Morgen mit dem ersten etwas beschäftigen. Er geht bis Vers 36. Dieser Abschnitt zeigt wirklich, wie unterschiedlich damals doch die Haltung und die Einstellung der Leute gewesen ist. Es ist ein längerer Abschnitt, aber wir wollen ihn einmal lesen. Und nach diesem wandelte Jesus in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa wandeln, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Es sprachen nun seine Brüder zu ihm, ziehe von hinnen und gehe nach Judäa, auf dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei, selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist stets bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nachdem er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zu dem Fest, nicht offenbarlich, sondern wie im Verborgenen. Die Juden nun suchten ihn auf dem Fest und sprachen, wo ist jener? Und viel Gemurmel war über ihn unter der Volksmenge. Die einen sagten, er ist gut. Andere sagten, nein, sondern er verführt die Volksmenge. Niemand jedoch sprach öffentlich von ihm, aus Furcht vor den Juden. Als es aber schon um die Mitte des Festes war, ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Da verwunderten sich die Juden und sagten, wie besitzt dieser Gelehrsamkeit, da er doch nicht gelernt hat. Da antworteten ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, dieser ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Hat nicht Moses euch ein Gesetz gegeben und keiner von euch tut das Gesetz? Was sucht ihr mich zu töten? Die Volksmenge antwortete und sprach, du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan. Und ihr alle verwundert euch. Deswegen gab Moses euch die Beschneidung, nicht dass sie von Mose sei, sondern von den Vätern. Und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, auf dass das Gesetz Mose nicht gebrochen werde, zürnt ihr mir, dass ich einen Menschen ganz gesund gemacht habe am Sabbat. Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. Es sagte nun etliche von den Bewohnern Jerusalems, ist das nicht der, welchen sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich, und sie sagen ihm nichts. Haben denn etwa die Obersten in Wahrheit erkannt, dass dieser der Christus ist? Diesen aber kennen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist. Jesus nun rief im Tempel und lehrte, sprach, ihr kennt mich und wisst auch, woher ich bin. Und ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, welchen ihr nicht kennt. Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin. und er mich gesandt hat. Da suchten sie ihn zu greifen, und niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen: Wenn der Christus kommt, wird er etwa mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat? Die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über ihn murmeln, und die Pharisäer und die Hohenpriester sandten Diener, dass sie ihn greifen möchten. Da sprach Jesus: Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Es sprachen nun die Juden zueinander: Wohin will dieser gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa in die Zerstreuung der Griechen gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sprach: Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Soweit zunächst Gottes Wort. In diesem zunächst verlesenen Abschnitt finden wir als erstes die Einstellung seiner leiblichen Brüder. Wir sagten uns gestern ja schon, dass diese Aussage gemacht wurde: Kennen wir nicht, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? An anderer Stelle wird dann noch die Aussage etwas erweitert. Da heißt es, dessen Brüder und Schwestern wir kennen. Also wir dürfen mit Bestimmtheit sagen, dass Maria auch noch mehr Kinder hatte. Man will das natürlich bei der katholischen Kirche nicht wahrhaben, weil damit ihre Lehrgrundsätze in Frage gestellt würden. Denn wir wissen um diese Lehre, die die Kirche entwickelt hat, von der unbefleckten Empfängnis und überhaupt von der heiligen Maria. Das entspricht natürlich in keiner Weise der biblischen Aussage. Also es gab schon Geschwister des Herrn, leibliche Geschwister. In der Kirche wird behauptet, das wären keine Brüder gewesen und Schwestern, sondern Vettern und Nichten und so weiter. Also man sucht danach eine Entschuldigung. Aber hier sind es nun die Brüder des Herrn, die nicht an ihn glauben. Das wird ausdrücklich betont. Und ihre ganze Haltung macht das auch hier etwas deutlich. Da erfahren wir etwas, wie sie nun dem Herrn gegenüberstehen. Es wird zunächst davon berichtet, dass dieses Fest der Juden wieder war, und zwar das Laubhüttenfest. Wir haben wiederholt auch gehört von dem Passafest, da wird auch gesagt, Fest der Juden. Hier ist es das Laubhüttenfest. Wir sagten schon, es gab in Israel 7 Feste. Unter diesen 7 Feste gab es dann 3, man könnte vielleicht sagen, Hauptfeste. Dazu zählte dann das Passafest, das Fest der Wochen oder wir sagen auch das Pfingstfest. Und das Laubhüttenfest. Das Passafest war das erste Fest und das Laubhüttenfest war das letzte Fest. Dieses Fest war einmal auch eine Erinnerung an den Auszug. Man wohnte dann in Laubhütten, man hatte keinen festen Wohnsitz. Aber es ist letztlich auch ein Fest, das an die Zukunft erinnert, wo Israel denn die wunderbaren Segnungen des kommenden Reiches Gottes erleben wird. Also in diesen Festen, wenn man sie einmal genau untersucht, haben wir tatsächlich auch eine prophetische Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des Volkes Israels, anfangend von seiner Erlösung und Befreiung bis zum Einzug in das verheißene Reich, das Gott dem Volke aufrichten wird. Nun, an diesem Fest war es Pflicht, dass alle Männlichen hinaufzogen nach Jerusalem, und die Brüder des Herrn machten ihn nun darauf aufmerksam, dass er auch hinaufgehen sollte, aber es ging ihm nicht so sehr darum, dass er den gesetzlichen Verpflichtungen entsprach, sondern es ging ihm darum, dass er sich dort dem Volke zeigen sollte. Was das tiefere Motiv dieser Männer gewesen ist, das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, aber vieles deutet doch darauf hin, dass man hier auch den Herrn Jesus in irgendeiner Weise doch unterstellen wollte, dass er ja letztlich auch seine Ehre suchte. Und wenn er die Ehre suchte, dann musste er schon sich öffentlich zeigen, dann durfte er diese Werke damals nicht im Verborgenen tun. Also wir merken hier bei diesen Männern, dass da ein ausschließlich menschliches Denken vorhanden war. Sie suchten letztlich auch menschliche Ehre. Aber dementsprechend war nicht die Haltung des Herrn Jesus. Er suchte wirklich nicht die Aufmerksamkeit oder das Ansehen bei den Menschen. Darum ging es ihm auf keinen Fall. Auch die Wunderwerke, die der Herr getan hat und tat, hatten nicht den Sinn, in Erscheinung zu treten oder groß zu werden oder geehrt zu werden, Ansehen zu genießen, sondern Beweise zu bringen für die göttliche Kraft, die in ihm war und durch ihn wirksam wurde. Wobei diese Wunderwerke auch noch letztlich den Sinn hatten, die Menschen zum Glauben zu führen, zur Überzeugung, dass die wunderbare Verheißung Gottes Wirklichkeit geworden war und dass Christus nun in der Person des Herrn Jesus in ihrer Mitte war. Das war der eigentliche Grund seiner Tätigkeit, aber nicht irgendwie in Erscheinung treten zu wollen. Der Jesus sagt hier den Juden seinen Brüdern ein sehr wichtiges Wort: Meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist stets bereit. Er sagt mit anderen Worten: Ihr tut, was ihr wollt. Ihr richtet euch nicht nach den Anweisungen Gottes, aber meine Zeit ist nicht da. In diesen Worten liegt wieder ein schöner Hinweis dafür, dass er nicht seinen Willen tat, sondern den Willen des Vaters. Und im Augenblick, das sagt er auch, ist dieser Moment noch nicht gekommen, dass ich im Auftrage des Vaters hinaufgehen soll nach Jerusalem. Geht ihr hinauf, ich gehe nicht, oder wie es auch in manchen Übersetzungen heißt, noch nicht. Denn er ist später ja dann doch hinaufgegangen. Also seine Zeit war noch nicht da. Die Jünger gingen dann hinauf, oder die Brüder gingen hinauf und der Herr folgte erst viel später. In der Zwischenzeit haben wir hier dann einen kurzen Bericht, wie die Haltung der Juden war, die nun zu diesem Fest gekommen war. Es heißt hier, die Juden, Vers 11, nun suchten ihn auf dem Fest und sprachen: Wo ist jener? Und viel Gemurmel war über ihn unter der Volksmenge. Und dann kommt die unterschiedliche Beurteilung. Die einen sagten, ein guter Mann, und die anderen sagten, das ist ein Verführer. Wir merken auch hier, wie unterschiedlich damals die Haltung und Einstellung der Volksmenge gewesen ist. Aber andererseits zeigt dieser Vers auch, wie bekannt inzwischen der Herr geworden war. Man sprach überall von ihm. Er war wirklich, wir würden heute sagen, so der Inhalt der Gespräche geworden. Wir dürfen auch nicht übersehen, dass zwischen Kapitel 7 und 6 wiederum ein Zeitabschnitt liegt von circa einem halben Jahr. Also wieder ein halbes Jahr später, in der der Herr viele Zeichen und Wunder, viele Reden gehalten hatte. Und nun redet man, wo ist er, wo bleibt er, er müsste doch eigentlich hier sein. Und dann eben diese unterschiedliche Meinung, die einen sagen, er ist gut, andere aber meinen, er ist weiter nichts als ein Volksverführer. Diese Aussage hier macht deutlich, was von einer Volksmeinung zu halten ist. Gerade in unserer heutigen Zeit wird ja sehr viel Wert auf die Meinung des Volkes gelegt. Aber was ist schon die Volksmeinung? Merken wir, wie das Volk urteilt und die Dinge beurteilt und wie sie wohl auch sehr stark beeinflusst werden. Niemand jedoch sprach öffentlich vor ihm aus Furcht vor den Juden. Hier hat das Wort Juden wohl nicht den Sinn, dass es die Juden im Allgemeinen waren, sondern dieses Wort wird wiederholt gebraucht, um damit auch die geistlichen Führer zu bezeichnen. Aus Furcht vor den Juden oder den Angesehenen innerhalb des Judentums. Denn die waren nicht gut auf den Herrn zu sprechen. Mit Vers 14 kommt dann der Augenblick, wo der Herr hinaufging nach Jerusalem. Als es aber schon um die Mitte des Festes war, ging Jesus hinauf in den Tempel. Das Laubhüttenfest war ein Fest, das über mehrere Tage gefeiert wurde, und zwar waren es 8 Tage. Und in der Mitte, also nach 3-4 Tagen, da kam der Herr dann auch nach Jerusalem, und zwar ging er in den Tempel und lehrte. Nun, wir wissen ja, dass es im Tempel einen Vorhof gab, ein Heiligtum und ein Allerheiligstes. In das Heiligtum und Allerheiligste durfte nur die Priesterschaft hineingehen, in das Allerheiligste nur der Hohepriester einmal im Jahr. Aber im Vorhof, da durften sich dann alle aufhalten, und es war auch im Allgemeinen so, dass hier auch viele aufstanden und gelehrt haben. Wir haben ja sowas Ähnliches auch in den Synagogen. Wir hatten gestern, dass der Jesus in der Synagoge zu Kapernaum gelehrt hat. Also diese Ordnung in der Synagoge oder im Vorhof des Tempels war nicht so streng, dass da nur nach bestimmten Vorschriften gepredigt werden durfte, sondern jeder hatte die Möglichkeit, dort aufzustehen, sich eine Buchrolle zu nehmen und dann einige Gedanken zu sagen über das, was in dieser Buchrolle steht. Vielleicht könnte man das Ganze so etwas vergleichen, wie wir das auch eben in unseren Bibelstunden haben, wo diese Möglichkeit besteht, dass der ein oder andere zu diesem Thema etwas sagt. So war das auch hier in der Tempelhalle. Der Jesus lehrte dort und dann kamen die Leute zusammen. Und dann kommt jetzt eine ganz entscheidende Reaktion. Einmal, da verwunderten sich die Juden und sagten, wie besitzt dieser Gelehrsamkeit, da er doch nicht gelernt hat. Nun, sie waren das gewohnt, dass die Schriftgelehrten dort lehrten, die Pharisäer. Und das waren ja alles Leute, die hatten, wir würden heute sagen, eine theologische Ausbildung. Und nun kam der Herr und lehrte. Und man wusste ja, er ist nie auf eine Schule der Pharisäer, der Schriftgelehrten gewesen. Und von daher kam dann diese Verwunderung und auch diese Aussage, wie besitzt dieser die Gelehrsamkeit, da er doch nicht gelernt hat. Das heißt, da er keine Ausbildung hatte. Wir wissen, dass wir in Apostelgeschichte 4 nun ein ähnliches Zeugnis haben im Blick auf die Jünger oder die Apostel. Auch da wird gesagt, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer doch etwas erstaunt waren, dass sie, obwohl sie ungelernte Leute waren, doch ein so großes und tiefes Wissen hatten. Aber dann wird dort ein sehr schönes Wort gebraucht, was damals gesagt wurde im Blick auf die Jünger, und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Also das hatten diese Pharisäer und Schriftgelehrten sehr bald erkannt. Das sind wirklich Leute, die sind nicht auf unseren Schulen gewesen, sie waren ja auch zum Teil Fischer, einfache Leute, aber sie waren mit Jesus gewesen, und das ist das Entscheidende. Und vielleicht darf man sagen, das ist auch heute das Entscheidende. Gewiss kann eine Ausbildung sehr gut sein, wir wollen das nicht in Abrede stellen, aber das Wichtigste in der Nachfolge und auch in den Diensten ist doch, ob wir mit Jesus sind, ob wir in der wirklichen Gemeinschaft mit ihm leben und auch mit ihm unseren Weg gehen. Von daher kommt dann die wahre göttliche Lehre. Also hier, der Jesus nimmt nun Bezug darauf, und dann kommt ja diese wichtige Aussage, wir haben uns in diesen Tagen schon wiederholt daran erinnert, dass wir dann hier an dieser Stelle tatsächlich eine der wichtigsten Aussagen in den Belehrungen des Herrn haben, im Blick auf die Glaubensüberzeugung. Er sagt, Vers 16, da antwortete ihnen Jesus, meine Lehre ist nicht meine, sondern dessen, der mich gesandt hat. Zunächst einmal weist er alles ab, dass das seine Gelehrsamkeit wäre, sondern er sagt, das ist die Gelehrsamkeit dessen, der mich gesandt hat. Hier haben wir wiederum das Wort gesandt. Wir sagten schon, wenn man das Evangelium nach Johannes liest, ist man erstaunt, wie oft dieses Wort oder dieser Hinweis hier in diesem Evangelium zu finden ist. Gesandt, von dem Vater gesandt, der mich gesandt hat. Also wir haben hier den Gesandten Gottes, der vor uns steht. Und dann kommt dieser beachtenswerte Vers, wenn jemand seinen Willen, das heißt den Willen Gottes tun will, das ist die entscheidende Frage, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Hier haben wir also tatsächlich den Schlüssel, um zu einer wahren Gotteserkenntnis zu kommen. Und dieser Schlüssel liegt in unserer inneren Bereitschaft, ob wir wollen oder nicht. Will ein Mensch, ist es sein aufrichtiger Wunsch. Gott zu dienen, ist es sein Wunsch, den Willen Gottes zu verwirklichen. Dann wird er ohne weiteres zu dieser Erkenntnis und Überzeugung kommen, dass der Herr die Wahrheit geredet hat, dass er eine göttliche Lehre weitergegeben hat. Will ein Mensch aber nicht, dann wird er auch nie zur Erkenntnis kommen. Wir merken schon, von welch entscheidender Bedeutung gerade diese Aussage des Herrn Jesus hier an dieser Stelle ist. Ich sage noch einmal, wirklich ein Schlüssel, um zu einem echten, gottwohlgefälligen Verständnis zu kommen. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, dieser ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Hier bezeugt der Herr wiederum seine Gesandtschaft. Aber hier haben wir einen sehr wichtigen Satz. Und zwar, dieser ist wahrhaftig. Der Herr bezeugt hier seine Wahrhaftigkeit und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Bei uns allen ist sie in uns, bei ihm nicht. Man könnte diese Aussage auch so etwas in Verbindung bringen mit den Belehrungen in den Briefen, wo besonders die Apostel besonderen Wert darauf gelegt haben, das wiederholt zu bezeugen, Sünde ist nicht in ihm. Also er ist die vollkommene Gerechtigkeit, er ist die vollkommene Sündlosigkeit. Das wird von Paulus bezeugt, von Johannes und auch von Petrus. Sie bezeugen das ganz klar und unmissverständlich. Und hier sagt es der Herr auch eben mit diesen Worten. Mit Vers 19 kommt dann ein neuer Abschnitt. Und hier nimmt der Herr wiederum Bezug auf das Wunder, das er gewirkt hatte am Sabbat und das dann zu diesem Aufruhr geführt hatte, weil dieser Mann am Sabbat sein Bett getragen hat, weil er am Sabbat geheilt worden war. Er kommt hier in diesem Abschnitt wiederum darauf zurück und verbindet damit eine sehr wichtige Lehre. Und zwar beginnt er zunächst einmal mit der Feststellung, hat nicht Moses euch das Gesetz gegeben? Und keiner von euch tut das Gesetz. Die Juden waren immer stolz, heute noch, dass sie ein von durch Moses gegebenes Gesetz hatten. Und sie könnten auch und können auch stolz darauf sein, denn wir haben im 5. Buch Mose eine Aussage, die das auch bestätigt. Denn da wird die Frage gestellt, gibt es ein Volk, was ein solches Gesetz hat oder eine solche Ordnung hat, wie ihr sie habt? Es gab damals keine, und es gibt auch heute keine. Also das, was durch das mosaische Gesetz festgelegt wurde, ist eine einzigartige Ordnung. Sie berührt ja bekanntlich alle Bereiche des rein menschlichen Lebens. Also hier haben wir wirklich etwas ganz Gewaltiges. Und der Jesus sagt ihnen hier, ihr seid stolz auf dieses Gesetz, aber ihr tut es nicht. Was nützt die schönste Anordnung, wenn sie nicht beachtet wird? Und dann kommt der Jesus dahin und macht ihnen auch berechtigte Vorwürfe. Zunächst einmal, was sucht ihr mich zu töten? Nach dem Gesetz konnte man nicht einfach jemanden töten. Nach dem Gesetz musste ein Todesurteil begründet werden. Wir wissen, du sollst nicht töten. Aber es gab auch die Todesstrafe in Israel. Aber nur für bestimmte Vergehen. Und hier versuchte man den Herrn zu töten, obwohl kein berechtigter Grund vorlag. Wäre der Jesus ein Mörder gewesen, wäre das logisch gewesen, dass das Todesurteil oder die Absicht, ihn zu töten, berechtigt gewesen war. Ein Ehebrecher zum Beispiel sollte nach dem Gesetz auch getötet werden. Einer, der Gott gelästert hatte, sollte auch getötet werden. Also es gab schon Grundsätze, die ein Todesurteil gerechtfertigt haben. Aber hier bei dem mit Jesus war es nicht so. Was sucht ihr mich zu töten? Dann kommt die Antwort der Volksmenge und sprach, du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten? Aber es stimmte nicht. In Wirklichkeit suchte man ihn doch zu töten. Natürlich nicht die Volksmenge. Aber die geistlichen Führer hatten dieses Ziel. Und das wurde immer offensichtlicher. Nun, der Jesus kannte ihre Gedanken, er wusste ganz genau, was da in ihren Herzen und in ihren Gedankengängen vorging. Dann kommt eine zweite Aussage hier in Verbindung mit dem Gesetz. Er sagt in Vers 21, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Und zwar bezieht er sich dann hier auf dieses Wunder, das am Sabbat geschehen war. Es war ja übrigens nicht das einzige, wenn man die anderen Evangelien hinzunimmt. Da wird auch noch von anderen Wundern geredet, die er dann tatsächlich am Sabbat getan hat. Und jetzt bringt er ein Beispiel, um zu beweisen, dass ihre Verurteilung ihm gegenüber, weil er am Sabbat geheilt war, total unberechtigt war. Und diese Belehrung ist eigentlich sehr einfach. Er bezieht sich auf das Gesetz. Und er sagt, nach dem Gesetz muss alles Männliche am achten Tage beschnitten werden. Nebenbei gesagt war die Bestimmung der Beschneidung nicht erst im Gesetz wirksam geworden, sondern sie ging noch viel weiter zurück. Und zwar bis auf Abraham. In 1. Mose 17 finden wir zum ersten Mal die Bestimmung der Beschneidung, die Abraham durchführen sollte. Im Gesetz war nun diese Beschneidungsvorschrift übernommen worden. Und das war eine Verpflichtung. Also jedes Männliche musste am Sabbat zu dem Priester gebracht werden, wurde dort beschnitten. Nun konnte es natürlich sein, dass jemand so geboren wurde, dass der achte Tag genau auf den Sabbat fiel. Dann war kein Priester und keiner, der dann sagte, wir müssen das verschieben auf den nächsten Tag. Dann wurde die Beschneidung auch am Sabbat durchgeführt. Also da hatte man keine Hemmungen, das wurde dann einfach als selbstverständlich betrachtet. Aber er sagt, wenn ich am Sabbat einen Menschen, der Jahre, Jahrzehnte lang krank war, wenn ich den gesund mache, dann erhebt ihr Einsprüche und das könnt ihr nicht verstehen. Und das war wirklich eine völlig falsche Einstellung dem Sabbat gegenüber. Wir merken also, wie sich eine Meinung sehr stark ausrichten kann, wir sagten es schon in diesen Tagen, an den Buchstaben. Wir sollten immer wieder die Frage stellen, was ist der Sinn einer göttlichen Anordnung? Geht es wirklich nur um den Buchstaben? Und gerade bei dem Sabbatgebot, da wird das besonders deutlich. Da ging es doch wirklich darum, dass der Sabbat um des Menschen willen geschaffen worden war. Wir finden ja übrigens auch noch ein Beispiel, das der Herr dann auch in diesem Zusammenhang anführt. zum Beispiel, wenn er von den Schaubroten redet, die David damals genommen hat, und zwar in Verbindung, weil die Jünger die Ehren abgerauft hatten am Sabbattage. Also wir merken, diese Frage spielt immer eine wichtige Rolle bei den Juden, weil man hier meinte, hier haben wir endlich einmal eine Möglichkeit, um ihn zu verurteilen. Bei den anderen Gesetzen, da hören wir nie etwas, dass sie da etwas gesagt hätten. Also wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, dann wird das Gesetz auch nicht gebrochen. Im Gegenteil, das ist sogar Pflicht, dass es an dem Tage getan wird. Man richtete nach dem Schein. Aber Lieben, wie viel wird geurteilt, verurteilt nach dem Schein, wo man die Fakten gar nicht kennt, wo man überhaupt nicht die tiefere Bedeutung beachtet, und dann kommt dieses Werturteil. Nun, wir wollen also nicht die Juden nur verurteilen, sondern uns ernstlich fragen, ob nicht die Gefahr auch bei uns besteht, dass wir vielleicht hier und da auch einmal so nach dem Schein urteilen. Nun, der Jesus tat seinen Dienst und dann kommt eine weitere Verwunderung. Und zwar sagten einige, haben dann etwa die Obersten die Wahrheit auch schon erkannt. Man kam zu der Schlussfolgerung, man lässt den Herrn Jesus hier sogar einen Tempel lehren. Sind die Obersten dann auch schon so weit und anerkennen ihn? Aber sie hatten gar nicht die Macht, den Herrn Jesus an diesem Dienst zu hindern. Wir lesen das am Ende, denn eine kleine Zeit bin ich noch bei euch und dann werdet ihr mich suchen. Die Zeit war noch nicht reif. Diesen aber kennen wir, woher er kommt. Wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist. Das war jetzt ein weiteres Argument der Juden, indem sie sagten, die Abstammung des Herrn Jesus kennen wir. Wir haben also wieder hier eine Bezugnahme auf das, was im vorhergehenden Kapitel steht. Wir kennen den Vater, die Mutter, die ganze Familie. Aber wenn der Christus kommt, den werden wir nicht kennen. Wo der hergekommen ist, das wissen wir nicht. Aber diese Aussage zeigt sehr, sehr deutlich, dass diese Leute etwas geredet haben, ohne sich mit diesen Gedanken überhaupt einmal ernsthaft zu beschäftigen. Denn wenn sie sich mit dieser Frage einmal intensiv auseinandergesetzt hätten, das Kommen des Christus, dann hätten sie wissen müssen, dass der Jesus oder dass der Christus nicht kommen würde, ohne dass jemand wissen konnte, wo er herkam. Wir haben uns gestern oder vorgestern schon daran erinnert, es gab ganz klare prophetische Weissagungen, gerade im Blick auf den Christus. Da wurde gesagt, er wird geboren werden von einer Frau. Also das stand fest. Das hatte Jesaja ganz klar bezeugt, dass er geboren wurde oder werden sollte von einer Jungfrau. War auch ganz klar ausgesagt worden. Man könnte jetzt noch viele andere Weissagungen hinzunehmen, dass er aus Ägypten gerufen würde, dass er Nazarener genannt würde. Wir wissen, wie viele Weissagungen standen mit dem Kommen des Christus in Verbindung. Dass er geboren werden sollte in Bethlehem. Also all diese Aussagen waren gesagt worden. Aber wenn sie hier behaupteten, wenn der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist, das stimmte nicht. Also ein Beweis, man hatte sich nie wirklich intensiv einmal mit dieser Materie, mit diesen Gedanken beschäftigt. Aber das sollte auch eine gewisse Lehre für uns sein. Denn das kann man heute auch hin und wieder manchmal erleben. Da wird über ein Thema geredet. Und man merkt das sehr bald. Die haben sich noch nie wirklich mit diesem Thema beschäftigt. Das merkt man besonders, wenn man so mit jungen Leuten redet. Früher habe ich auch manche Jugendfreizeiten gemacht und das gab dann abends immer so große Diskussionen. Und dann wurde geredet über ein Thema und dann merkte man schon sehr bald, dass diese jungen Leute sich noch nie mit diesem Thema überhaupt echt beschäftigt hatten. Denn wenn man so einige Fragen stellte, dann wussten sie letztlich auch nicht, was sie überhaupt sagen sollten. Also das ist schon die Voraussetzung. Dass wir uns, auch wenn wir schon über ein bestimmtes Thema etwas sagen oder meinen, sagen zu können, dann müssen wir uns schon auch damit beschäftigen. Da müssen wir auch Kenntnis haben vom Wort her. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, da war auch eine solche sehr aufgeregte Diskussion. Dann habe ich die jungen Leute gefragt, sie sollten aber jetzt einmal ganz ehrlich sein und mir sagen, wer von den jungen Leuten die ganze Bibel einmal gelesen hätte. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Es waren nicht viele, die ehrlich, so ehrlich waren und sagten, dass sie die Bibel noch nie ganz gelesen hätten. Als ich dann fragte, wer das Neue Testament gelesen hatte, ja, da war vielleicht die Hälfte. Merken wir aber diskutieren. Das gehört nun einmal heute auch so in den christlichen Raum. Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn. Ich denke, wenn hier diese Aussage gemacht wird, dürfen wir schon annehmen, dass es doch einige gewesen sind, die sich Gedanken gemacht haben und wirklich der Überzeugung waren, das ist doch der Christus. Das muss der Christus sein. Denn die nachfolgende Aussage macht das vielleicht deutlich. Da heißt es, wenn der Christus kommt, wird er etwa mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat? Wird er noch mehr tun? Sind das nicht wunderbare Beweise, dass es tatsächlich der Christus ist oder sein kann? Also wir merken, hier war schon doch eine Überzeugung, dass er der verheißene Christus sein wäre. Nun, all das blieb auch den geistlichen Führern nicht verborgen. Sie hatten überall ihre Leute, wir würden heute sagen, ihre Spitzel, ihre Diener, und das wurde dann sofort so diesen Führern unterbreitet. Und dann heißt es hier, sie sandten die Diener aus, dass sie ihn greifen möchten. Also mit anderen Worten, sie kamen mehr und mehr dahin, der muss jetzt beseitigt werden. Und ab hier macht sich der offensichtliche Hass der geistlichen Führer immer stärker bemerkbar und ebenso auch der Widerstand und die Zielsetzung, ihn endgültig zu beseitigen. Das war ihr Ziel. Das war ihre Absicht, aber sie konnten es nicht. Da sagt der Herr dann, Vers 33, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Auch hier haben wir wieder eine Aussage, die damals von den Juden, auch von der Volksmenge nicht verstanden wurde. Wir verstehen das. Wir wissen, dass der Jesus nur eine kleine Zeit tätig war. Nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, kehrte er zurück in die Herrlichkeit des Himmels. Seinen Jüngern hat er das auch immer wieder bezeugt und vorgestellt. Nur die Juden damals konnten das nicht verstehen. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Ein ganz ernster Satz. Und diese Aussage steht auch etwas in Verbindung mit der ablehnenden Haltung, die damals bei den Juden gewesen ist. Zunächst einmal in dem Sinne, dass der Herr weggegangen ist in die Herrlichkeit des Himmels. Man suchte ihn, fand ihn natürlich nicht. Ähnlich wie auch bei Elias. Den suchte man auch. Aber er war hier nicht zu finden, weil er nicht mehr hier war. Aber in diesen Worten liegt noch eine tiefere Bedeutung. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Denn aus dem Nicht-Wollen kann früher oder später ein Nicht-Mehr-Können werden. Das ist ein ganz ernster Gedanke. Und das finden wir zum Beispiel auch bei Pharao. Er wollte nicht. Immer wieder hören wir dieses Wort oder diesen Satz. Er verhärtete sein Herz. Und dann kommt ein ganz ernstes Wort. Und dann heißt es, Gott verhärtete sein Wort, sein Herz. Also aus dem Nicht-Bereit-Sein zu wollen, entsteht später eine solche Härte, dass der Mensch nicht mehr kann. Er ist so festgefahren in seiner Meinung, dass sich da nichts mehr bewegt. Übrigens ist das diese Aussage, die wir auch in Jesaja Kapitel 6 finden. Sie haben Augen und sehen nicht. Und sie haben Ohren und hören nicht. Weil sie zunächst nicht sehen wollten, können sie später nicht mehr sehen. Und weil sie nicht hören wollten, können sie später nicht mehr hören. Diese Aussage, glaube ich, wird im Neuen Testament 7-mal wiederholt. Diese Aussage aus dem Propheten Jesaja, dass sie Augen haben, nicht sehen, Ohren und nicht hören können. Die Juden legten das gewiss wieder irdisch, menschlich aus und fragten dann, wo will der hingehen? Will der denn in die Zerstreuung gehen? Will der bei den Griechen gehen und die Griechen belehren? Das heißt, will er hier aus unserer Volksgemeinschaft weggehen in ein anderes Land? Hier sprach man etwas aus, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass es tatsächlich doch ein Körnlein Wahrheit da war. Denn weil Israel den Herrn ablehnte, wurde die Botschaft tatsächlich später zu den Griechen, das heißt zu den Nichtjuden gebracht. Paulus hat das immer wieder verwirklicht. Er musste sich von den Juden lösen und er ging zu den Nationen. Was ist das für ein Wort, das er sprach? Ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Ja, was ist das für ein Wort? Die Juden haben es zunächst nicht verstanden. Aber die Geschichte hat es bewiesen, dass dieses Wort wahr ist und wahr geblieben ist, bis zur heutigen Stunde. Wir sehen also in diesen Worten des Herrn, die liegt oft auch eine tiefere Bedeutung. Nun mit Vers 37 beginnt dann dieser neue Abschnitt, mit dem wir uns heute Abend noch beschäftigen wollen. Und da kommen wir an den letzten, dem großen Tag des Festes. Und diesen Tag gebraucht der Herr, um dann eine wunderbare Botschaft damals an die Juden zu richten, aber nicht zuletzt auch an uns. Nun, ich denke, wir singen noch ein Lied und es werden gewiss auch noch manche Fragen sein.